Tausende Tote, Millionen Menschen auf der Flucht, Millionen Menschen, deren Lebenswirklichkeit sich von einem auf den anderen Tag radikal verändert hat. Zerstörte Städte, das sind die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Manche Menschen verlieren in diesen Tagen ihren Glauben, andere halten sich an ihrem Glauben fest.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist die zweite Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der Neue Ruhr Neurhein-Zeitung und ich berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten, aus dem Irak, aus Afghanistan und eben jetzt aus der Ukraine. In der Ukraine war ich seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar mehrfach. Ich habe dort verschiedene Städte besucht, wie Lemberg, Kiew, Mykolaiv, Dnipro, Tschernijew, Bucha und Borodjanka. Ich war unterwegs mit unserem Fotografen Reto Klam, mit Oleg, unserem Fixer, das ist ein Mann, der uns sicher durchs Land steuert, mit Dasha und Ilja, unseren Dolmetschern. In unserem Podcast kommen Menschen in der Ukraine zu Wort, Menschen, die zu Opfern des Krieges wurden, aber auch Journalisten, Priester, Militärs, Politiker, humanitäre Helfer, die wir auf unseren Reisen getroffen haben und treffen werden. Ich spreche auch mit Menschen in Deutschland, die das einordnen und ergänzen können, was wir in der Ukraine gehört haben. Und ich berichte über das, was wir in dem Land gesehen haben, in dem seit dem 24. Februar Krieg herrscht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt dem Podcast kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr gerade zuhört. In der heutigen Folge lernt ihr Volodymyr und Julia Koskin kennen. Volodymyr ist ein Priester der orthodoxen Kirche der Ukraine und kommt aus Mariupol, der Hafenstadt am Asowschen Meer, die in den vergangenen Monaten in Schutt und Asche gebombt worden ist. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob es schwer ist, in Zeiten des Krieges den Glauben zu bewahren und ob er jemals selbst daran gedacht hat, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ich habe außerdem mit Franz Josef Oberbeck geredet. Er ist Bischof des Ruhrbistums und Militärbischof, also der oberste katholische Seelsorger für die Bundeswehr. Von ihm wollte ich wissen, wie das Gebot der Nächstenliebe und die moralische Unterstützung für Menschen, deren Job das Töten ist, zusammenpassen. Und ich wollte von ihm wissen, was Jesus zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine sagen würde. Bei einem unserer jüngsten Besuche in der Ukraine sind wir nach Dnipro gefahren. Das ist eine Stadt mit fast 1 Million Einwohnerinnen und Einwohnern, mehrere hundert Kilometer östlich von Kiew. Und wir sind dorthin gefahren, um Volodymyr zu treffen. Den hatte ich im Internet kennengelernt, über soziale Medien, Facebook. Und unser Fixer Oleg hatte einen Termin mit ihm vereinbart und gesagt, dass wir dorthin fahren würden. Es hat relativ lange gedauert, bis wir da waren. Alleine von Kiew bis Dnipro in den Osten rein sind es fast 9 Stunden mit dem Auto. Das hängt auch damit zusammen, dass mittlerweile überall auf den Straßen Checkpoints angerichtet worden sind, wo teilweise recht scharf kontrolliert wird. Wir hatten natürlich damit gerechnet, dass wir möglicherweise bei Luftalarm und ähnlichen Dingen von der Straße runter müssen, aber das hat ganz gut geklappt. Wir sind gut durchgekommen, bis eben, wie gesagt, auf die Kontrollen an den Checkpoints. Man muss auf jeden Fall als Journalist eine Akkreditierung dabei haben, um an den Checkpoints nicht angehalten zu werden und einen längeren Aufenthalt dort zu haben. Wir sind, wie gesagt, ganz gut durchgekommen, sind nach 9 Stunden dann in Dnipro angekommen. Es war ein warmer Frühlingstag und auf den ersten Blick hat die Stadt nicht den Eindruck gemacht, als sei sie eine Stadt im Krieg. Auch wenn in den Wochen vor unserem Besuch viele, viele Flüchtlinge aus den Städten weiter südlich und östlich von Dnipro in die Stadt gekommen sind. Die meisten reisen übrigens von hier aus direkt weiter in die Westukraine oder ins Ausland, nach Polen, in die Slowakei, nach Moldawien oder eben nach Deutschland. Wir hatten uns mit Volodymyr und seiner Familie im Taras Schewtschenko Park verabredet, der nach dem ukrainischen Nationaldichter benannt worden ist. Und das war eine fast surreal friedliche Szene. Menschen flanierten mit ihren Hunden durch den Park und genossen die Sonne, Kinder lachten, alte Männer spielten in aller Seelenruhe Schach. Eine Gruppe von Senioren mit gelben Baseballcaps und Nordic Walking Stöcken machte Gruppengymnastik. Ja, man hatte irgendwie den Eindruck, wenn man sich diese Menschen angeschaut hat, als sei der Krieg absolut fern, möglicherweise sogar in einem anderen Land. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Verdrängung ist, oder ob sie vielleicht auch der Meinung sind, dass ihnen nichts mehr passieren kann in Dnipro, obwohl auch da immer wieder der Luftalarm gilt. Auch als wir in dem Park waren, nach dem Gespräch mit Volodymyr, ertönte der Luftalarm, aber man hatte irgendwie den Eindruck, als findet dieser Krieg eben in diesem Park an diesem Tag nicht statt. Und dann kam Volodymyr, seine Frau Julia und ihr Sohn zu uns. Volodymyr ist ein großer, hagerer Mann mit grauem Vollbart und freundlichen Augen hinter seiner Brille. Er hat eine schwarze Soutane an und einen hohen schwarzen Hut auf. Auf seiner Brust glänzt ein silbernes Kreuz. Er hat mich umarmt zur Begrüßung. Wir haben uns dann auf eine Steinmauer gesetzt und uns unterhalten. Mit Volodymyr habe ich mich auf Englisch unterhalten. Er selber sprach kein Englisch, er sprach auch kein Deutsch. Aber Dasha, unsere Übersetzerin, war dabei. Und wir hatten natürlich eingangs über das gesprochen, was ihm widerfahren ist. Er ist mit seiner Familie aus Mariupol gekommen und hatte uns eben erzählt, dass er unter anderem in Mariupol mehrere Tage in einem Bunker gewesen war mit seiner Familie, nachdem die russischen Angriffe begannen. Und meine erste Frage war dann, wie viele Menschen sich in diesem Bunker aufgehalten haben.
В школе находилось 200 человек, из этих 200 человек было 80 человек детей, и из этих
Es waren 200 Personen in der Schule. Darunter waren 80 Kinder und 20 neugeborene Babys. Ich sah, dass es nicht genug Windeln und Hygieneartikel für die Menschen gab. Wir haben versucht, all diese notwendigen Dinge für die Menschen zu finden. Wir organisierten Freiwillige, die ich schon seit 2014
kannte.
Ich habe ihnen gesagt, dass es eine Unterkunft gibt, in der wir andere um Hilfe bitten müssen, auch das Militär. Wir brauchten Wasser und Treibstoff für den Generator der Schule. Wir versuchten, dem Direktor der Schule zu helfen, die Unterkunft so zu gestalten, dass die Menschen dort überleben können.
Wir hatten 2 Wochen lang keine Dusche, aber wir hatten immerhin Trinkwasser.
Ja, und wir hatten Medikamente und Babynahrung.
Also er hatte uns ja gesagt, dass er pragmatisch mit seiner Familie Hilfe geleistet hat. Dann habe ich ihn aber auch gefragt, ob er ihn, den Menschen, die in dem Bunker waren, auch auf irgendeine Art und Weise spirituelle Hilfe geleistet hat. Oder ob die Menschen eben auch um spirituellen Beistand gebeten haben. Das Ding ist, dass in der Ostukraine die Menschen als nicht sonderlich gläubig gelten, im Gegensatz zur Westukraine. Also insofern war ich gespannt, was er dazu sagen würde.
Die Leute baten mich um spirituelle Hilfe. Manchmal sah es aus wie ein Interview. Die Person kam zu mir und erzählte mir alles, was sie in sich trug. So begannen tröstliche Gespräche zu entstehen. Manchmal war es ein gemeinsames, gegenseitiges Beten, wenn diese Person schwere Zeiten hatte, wenn sie sich Sorgen machte, weil sie nicht wusste, wo ihre Eltern sind oder ihr Bruder oder ihre Schwester.
Und es war wirklich wichtig für die Menschen zu hören, dass sie mit ihren Ängsten nicht alleine sind und ihnen den Glauben zu geben, dass sie alles bewältigen können. Es geht nicht um alles wird gut, sondern um du wirst mit allem fertig. An diesem Ort und in diesem Moment, genau jetzt, werden sie gemeinsam in der Lage sein, alles zu bewältigen.
Und ich habe versucht, als Priester zu helfen. Meine Frau hat versucht, als Psychologin zu helfen.
Volodymyr hat ja nun unglaublich viel Elend gesehen, nicht nur in dem Bunker, sondern eben auch gesehen, was mit seiner Stadt passiert. Ich habe ihn gefragt, ob er nach all diesen Erfahrungen, nach all den Bombardierungen jemals Zweifel an Gott hatte oder seinen Glauben verloren hat.
Nein, wahrscheinlich ist mein Glaube sogar noch tiefer geworden.
Es geht aber nicht nur um den Glauben, es geht um Vertrauen, wenn man versteht, dass man die Situation um einen herum nicht beeinflussen kann. Man kann sich nur auf die Situation einstellen und muss selbst bestimmen, in welche Richtung es weitergehen soll. Und genau das ist der Moment, in dem dieses Vertrauen stärker wird.
Wenn ich gefragt werde, glaubst du an Gott, antworte ich immer mit Nein. Und jeder ist überrascht, wie das ist. Ich frage sie immer, wenn du ein Auto fährst, glaubst du dann an die Existenz dieses Autos? Nein, denn sie wissen einfach, dass es existiert. Ich weiß einfach, dass dieses Auto existiert. Im Moment glaube ich an Gott, wenn er mich in all das hineinwirft. Und ich denke, dass ich allein kämpfen muss. Aber in Wirklichkeit kämpfe ich nicht allein.
Volodymyr hat ja mir auch erzählt, vor dem Gespräch, bevor wir das aufgezeichnet haben, dass er auch mal als Militärkaplan gearbeitet hat. Und natürlich habe ich ihn dann auch gefragt, ob es jemals einen Moment gab, wo er gedacht hat, naja, vielleicht ist Beten und spiritueller Beistand nicht genug, sondern ich muss auch eine Waffe in die Hand nehmen, um mein Land zu verteidigen.
Ja, es war ein Moment, in dem ich erfuhr, dass meine Mutter gestorben ist. Aber ich habe mich gestoppt, denn das Wichtigste ist das, was ich als Priester tun kann. Was kann ich tun? Ich kann für die Seele meiner Mutter beten. Und als Priester kann ich ein Beispiel für andere Menschen geben. Ich kann Soldaten helfen, die Waffe zu nehmen.
Das ist der Moment, in dem das Gebet nicht die einzige religiöse Sache ist, die man tun kann. Wir wissen, dass die physischen Hände Gottes die Hände eines jeden von uns sind. Jeder von uns kann etwas tun, auch wenn wir keine Waffen in die Hand nehmen, weil es einfach Menschen gibt, die es besser können als wir. Wir glauben, dass jeder das tun muss, was er oder was sie gut kann. Dann werden wir alle zum Sieg kommen.
Volodymyr hat gesagt, dass sein Glaube im Krieg stärker geworden ist. Ich selbst bin kein gläubiger Mensch. In den Kriegen, in denen ich war, habe ich erlebt, was für furchtbare Folgen religiöser Wahn haben kann. Es war zum Beispiel im Irak so, wo die Fanatiker des sogenannten Islamischen Staates grauenhafteste Verbrechen im Namen der Religion begangen haben. Ich habe aber auch erlebt, wie Menschen aufgrund ihres Glaubens selbstlos und voller Mitgefühl für andere gehandelt haben. So wie die Muslime im Irak, die ihre Häuser für Geflüchtete öffneten oder gefangenen Jesiden zur Flucht verhalfen. Oder so wie Volodymyr, der wochenlang im Bunker ausgeharrt hat, der Hilfe organisiert und seelischen Beistand geleistet hat. Und ich muss sagen, für mich war schon bemerkenswert zu sehen, wie fest im Glauben dieser Mann war. Und gleichzeitig aber so offen war zu sagen, dass er auch gehadert hat, dass er natürlich auch irgendwo überlegt hat, selbst zur Waffe zu greifen, also genau das Gegenteil zu tun, dessen, was eigentlich ein Priester tun sollte. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Zumal er eben auch unglaublich freundlich war und uns dann auch, als wir uns verabschiedet haben, sehr lange in den Arm genommen hat und festgehalten hat. Also das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Aber jetzt würde ich ganz gerne mit jemandem im sicheren Deutschland über das Zweifeln, das Hadern, das Glauben an Gott in schweren Zeiten sprechen. Dieser jemand ist Franz Josef Oberbeck. Er ist Bischof des Ruhrbistums einerseits. Auf der anderen Seite ist er Militärbischof, das heißt der höchste katholische Seelsorger für die Bundeswehr. Ich habe ihn für den Podcast eingeladen und freue mich, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Ich habe ihn als erstes gefragt, was es mit ihm macht, wenn er zerbombte Städte sieht und von den vielen Schicksalen der betroffenen Menschen in der Ukraine mitbekommt. Und es ist ja nicht nur so, dass er das als Bischof in der Ukraine in dem Fernsehbildschirm sieht, sondern eben auch im persönlichen Gespräch mit ukrainischen Geflüchteten, die beispielsweise ins Ruhrgebiet gekommen sind oder auch in andere Städte. Was macht das mit seinem Glauben, habe ich ihn gefragt.
Es gibt immer zwei Perspektiven, die mich da sehr beschäftigen. Das eine ist die Perspektive, Glaube ist Vertrauen. Ich vertraue darauf, nicht aus den Händen Gottes herauszufallen. Und das ist ein Vertrauen, das ich für jeden Menschen habe. In diesem Sinne bete ich immer für alle Opfer von kriegerischen und sonstigen Handlungen, jetzt besonders in der Ukraine, aber auch sonst auf der Welt. Und als Militärbischof gibt es ja viele Krisenregionen, in denen das notwendig ist. Die andere Perspektive ist aber eine, die ich in einem anderen Gespräch mit jemandem aus der Ukraine in den letzten Wochen lange diskutiert habe. Warum lässt Gott das zu? Was ist das für ein Gott, der eigentlich als Schöpfer der Welt, so sagen wir Christen, das Gute will und deswegen das Böse nicht verhindert? Der Preis der Freiheit um des guten Willen ist riesig Und ich kann gut verstehen, und manchmal habe ich auch wenigstens solche Gefühle, dass der Abgrund, der sich auftut, auch die Frage nach der Gegenwart Gottes bitter und zugleich sehr existenziell stellt. Und von daher ist genau dieses Doppelte, das Vertrauen auf der einen Seite, aber auch dieses riesige Schauen in den Abgrund mit einer nicht zu beantwortenden Frage nach der Gegenwart Gottes, dasjenige, was mich im doppelten Sinne in diesen Tagen und Wochen, aber auch sonst immer wieder beschäftigt.
Krieg war ja in den vergangenen Jahren etwas, das wir zumindest in Europa nur aus der Ferne betrachtet haben. Jetzt ist der Krieg ziemlich nah. In Europa, bei uns, auch in Gestalt eben der ganzen Geflüchteten, die zu uns kommen. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Menschen eher Gott zuwenden, möglicherweise mehr geistlichen Beistand benötigen, als das früher der Fall gewesen ist? Oder ist eher das Gegenteil der Fall? Wenden Sie sich von Gott ab?
Meine Erfahrung lehrt mich in den letzten Wochen, dass die Menschen, die sehr selbstverständlich mit Gott leben, danach auch ihr Leben Tag für Tag gestalten, durch Gebet, Teilnahme am Gottesdienst, Gemeinschaft durch die Pfarrei oder sonstige kirchliche Wirklichkeiten, auch jetzt, wenn sie auch mit Gott ringen, an Gott festhalten. Es gibt einige, die haben so Schreckliches erlebt, dass ihnen, so scheint es mir, ihr Glaube nicht abhanden gekommen, aber doch sehr dunkel geworden ist. Und es gibt auch diejenigen in unserer postmodernen Welt, die von Anfang an sagen, die Wirklichkeit Gottes ist für mich eine schwer zu bestimmende, denn darum kann ich erst recht angesichts dieses Leids, dieser Not und dieser Schrecknisse nicht an ihn glauben und eher die Frage stellen, was ist denn der tiefe Sinn dessen, was wir gerade erleben? Ich frage dann immer auch sehr ernsthaft zurück, ist die Sinnperspektive diejenige, auf die wir eine Antwort finden? Das glaube ich nicht. Es ist für mich eher eine Perspektive, wie ich generell mit dem Leben umgehe. Und gerade angesichts des Krieges ist es für mich sehr klar, Gott will das Gute und Krieg ist niemals gut. Und von daher gesehen hilft zumindest der Glaube, hier ethisch sehr klar zu sein.
Ich habe ja mit dem Priester Volodymyr Koskin in der Ukraine auch darüber gesprochen, ob er nicht zwischendurch selbst überlegt habe, die Waffe in die Hand zu nehmen. Er hat mir ja gesagt, ja, das habe er tatsächlich. Das war zum Zeitpunkt, als er vom Tod seiner Mutter erfuhr. Und da hat er sich überlegt, selbst zu kämpfen und sich gegen die russische Aggression zu stellen. Er hat sich dann aber anders überlegt und gesagt, naja, es ist halt nicht meine Aufgabe zu kämpfen, das kann ich auch nicht. Meine Aufgabe ist es dann viel eher, die Soldatinnen und Soldaten zu unterstützen, die Waffen in die Hand zu nehmen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kriegt man das übereinander? Das Christentum ist doch eine Religion, die Nächstenliebe predigt und in der es heißt, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Wie können Vertreter einer solchen Religion Menschen seelisch unterstützen, die mit der Waffe in der Hand ins Feld ziehen und gegebenenfalls sogar andere Menschen töten müssen?
Das ist die große ethische Herausforderung, die wir als Christen in der Tat haben, glauben wir doch an Jesus selbst, der ja Opfer von Gewalt anderer geworden ist, der er sich ganz gewaltfrei gegenüber verhalten hat und von dem wir gerade aufgrund seiner prophetisch-kritischen Kraft wissen, dass dieses Wort, das viele Generationen ja geprägt hat, Frieden schaffen ohne Waffen oder Schwerter zu Pflugscharen, um den Propheten Jesaja zu zitieren, immer wieder gelebt hat, für uns kritisch zu anzuschauen. Für einen einzelnen Menschen, so antworte ich auch als Militärbischof, ist das auch wichtig, dass das so sein kann, so sein darf, weil das tugendethisch gesprochen die Konsequenz nach sich zieht, möglicherweise selbst den Tod auf sich zu nehmen oder auch das Martyrium damit zu erleiden. Habe ich eine Verantwortung für viele, dann gilt es, einen Zwischenschritt zu tun, den wir in unserer Tradition auch schon lange kennen. Nämlich denjenigen zu fragen, wie lange muss ich agieren und verhandeln, um möglichst ohne Anwendung von Gewalt zu einem neuen Frieden zu kommen. Sollte das nicht möglich sein, gibt es die Notwendigkeit, möglicherweise einen letzten Schritt zu tun, nämlich auch Gewalt anzudrohen oder auch umzusetzen, um als Ultima Ratio Frieden zu erhalten, der sich sonst nicht erhalten ließe, da das Gegenüber ebenso gewaltbestimmt und gewaltbereit agiert. Genau das ist die ethische Grenze, an der wir uns da befinden und die in den letzten Jahren und Jahrzehnten gerade auch bei uns Bischöfen dazu geführt hat, immer wieder deutlicher vom gerechten Frieden zu sprechen. als eine Möglichkeit, gerade in solchen hochkonfliktiven Situationen dann das zu tun, was möglicherweise zu mehr Frieden führt, als wenn wir es nicht täten. Aber es bleibt eben genau diese paradoxe Situation bestehen, die wir nicht auflösen können. Gleichzeitig halte ich das verantwortungsethisch in einem Gesamtrahmen für Frieden als Werk der Gerechtigkeit, aber als den dann einzigen, wenn auch schrecklichen, aber notwendigen Weg. Insofern muss man paradoxal formulieren, gerade die Soldaten, auch bei der deutschen Bundeswehr sage ich denen das immer, sind, wenn sie auch gewaltbereit sein müssen, solche, die den Frieden wollen. Und das ist der einzige Grund, warum sie Gewalt anwenden dürfen. Einen anderen gibt es strikt nicht.
Aber wie rechtfertigt denn der Glaube das Töten eines anderen Menschen? Also ein Soldat begeht ja im Grunde genommen eine Todsünde, wenn er einen Schuss auf einen anderen Menschen abfeuert und ihm damit das Leben nimmt. Gleichwohl wird er eben von dieser Todsünde offensichtlich freigesprochen, denn er tut ja etwas, was einem gerechten Frieden oder der Gerechtigkeit dient. Wie funktioniert das also theologisch?
Theologisch ist nicht vom Freispruch zu reden, sondern eher von dem in Kauf nehmen. Deswegen ist das ist der ethische Maßstab auch so hoch anzusetzen und ist die Frage der notwendigen Form von Verhandlungen immer zuerst zu beantworten, aber auch positiv weiter zu verfolgen, solange es geht. Wenn wir wie bei einem Angriffskrieg wie jetzt in der Ukraine sehen, dass so etwas nichts nützt und der Angreifer mit allen Mitteln versucht, die denen der Gerechtigkeit ja in keinerlei Weise entsprechen, kann das so etwas wie das letzte Mittel sein. Es ist aber genau auch in dem Raum anzusiedeln, von dem Sie gerade selbst gesprochen haben. Es gibt praktisch an dieser Stelle kein einziges Handeln, das nicht schuldig macht. Das ist die schwere Bürde für alle Verantwortungsträger, aber auch für die konkreten Soldaten.
Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass diejenigen, die gerade angreifen, also diejenigen, die gerade einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begehen, auch die Unterstützung einer christlichen Kirche haben. Also in dem Fall des Moskauer Patriarchats. Kyrill I. spricht von einem Kampf des Guten gegen das Böse, wobei er das Böse im Westen identifiziert. Also auch da werden Soldaten auf den Weg geschickt, mit dem Auftrag, etwas Gerechtes zu tun, etwas Gutes zu tun, indem sie das Böse bekämpfen. Das ist doch relativ schwer beieinander zu bringen. Also auch diese jungen russischen Soldaten, die da gerade kämpfen und sterben, haben den Eindruck, sie tun etwas Gerechtes.
Das ist gar nicht aufzulösen. Das ist in der Tat ein ganz großer Konflikt, den ich selber auch austrage und viele mit mir, nämlich einen ökumenischen. Wie man über einen solchen Angriffskrieg von Seiten des russischen Patriarchen und seiner Kirche so sprechen kann, wie sie es tun. Und dabei auch gleichzeitig entsprechende Unterstützung für das unglaubliche Angriffsverhalten von Putin, aber auch der russischen Regierung geben. Mir ist an dieser Stelle sehr deutlich, dass man unterscheiden muss, mit welchen Begründungszusammenhängen hier Gewalt angewendet wird. Es geht um einen Systemkrieg. Auf der einen Seite ein eher autoritäres, autokratisches System, auf der anderen Seite eines, das sich entwickelt im Sinne von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit mit allen Schritten, die noch zu tun sind. Und von daher gesehen meiner Überzeugung nach dem entspricht, was wir unter heutigen Bedingungen für die bessere und auch für die notwendig bessere Regierungsform halten. Und von daher gesehen sind ja auch die Hürden so hoch, die formuliert werden, bevor überhaupt von der Möglichkeit gesprochen werden kann, möglicherweise Gewalt anzuwenden. Dabei ist sie noch nicht angewandt. Das ist ja auf der anderen Seite nicht der Fall. Hier ist für mich eher von Seiten der russischen Orthodoxie zu sehen, dass sie versuchen, diesen Systemkrieg auch mit einer kulturellen Herausforderung zu verbinden, die die Orthodoxie Russlands mit dem Westen insgesamt hat, die auch geschweige ohne besteht. Weil verschiedene Konzepte des Lebens in der modernen, vormodernen und auch postmodernen Welt da eine große Rolle spielen. Das ist hochgradig konfliktiv, aber auch hochgradig komplex. Und ich kann nur sagen, mit fast allen anderen Christinnen und Christen dieser Welt, dieser Option der russisch-orthodoxen Kirche in der Person dieses Patriarchen mit denen, die ihm folgen, das ist längst nicht die gesamte Kirche der russischen Orthodoxie, kann man und muss man mit aller Klarheit widersprechen. Mit aller Klarheit sagen, es darf kein Systemkrieg geführt werden, der den Westen dann mit bösesten Schimpfwörtern überzieht und eigentlich nur noch für einen Abschaum und für einen Niedergang hält. An dieser Stelle sieht man, wie Politik mit Glaube und dann mit den Mitteln der Umsetzung von Politik und Glaube auf eine Weise vermischt wird, die absolut nicht statthaft ist.
Papst Franziskus hat ja in gewisser Weise Verständnis geäußert für Putin. Also er hat jetzt nicht gesagt, dass Putin nicht schuld an diesem Krieg sei, aber hat eben auch dem Westen eine gewisse Mitschuld an diesem Krieg zugestanden. Ist das für Sie nachvollziehbar? Würden Sie diese Meinung teilen? Immerhin gab es ja doch eine ganze Menge Kritik an dieser Aussage. Oder würden Sie sagen, er ist ein bisschen zu weit gegangen in dieser Analyse?
Die Situation, die sich in der Ukraine in den letzten Monaten ergeben hat, bevor es am 24. Februar zu jenem unglaublichen rechtswidrigen Angriff der Russischen Föderation gegen die Ukraine kam, war spätestens seit 2014 mit der Annexion der Krim zu erwarten. Zumindest galt das und gilt das für mich. Ich habe dabei deutlich gesagt, dass das, was zu tun ist, auch nochmal eine kritische Reflexion auf das Verhalten der NATO und auch der Europäischen Union im Blick auf Osteuropa und im Blick auf Russland bedürfe. Und das ist in der Tat auch nach diesen jetzt schrecklichen Ereignissen, die ja einfach geklärt gehören, einer Reflexion würdig und wert. Denn dahinter stehen andere historische und damit einhergehende inhaltliche Perspektiven, die wir nicht vergessen dürfen, nämlich der Frage, uns zu stellen, wie kann das jetzige Russland nach dem Desaster mit der Sowjetunion und den schwierigen Umbruchprozessen ab 1989-90 eine Position politischer, aber auch kultureller Art finden, in der sie mit Frieden und nicht mit Bedrohungen agiert. Papst Johannes Paul II. Hat früher immer wieder gesagt, und ich völlig zu Recht, Europa muss mit zwei hohen Flügeln atmen, mit dem östlichen und dem westlichen. Und genau dieses Verhältnis steht hier in Frage. Daran hat Papst Franziskus mit dem, was er gesagt hat, meiner Meinung nach zu Recht erinnert. Und das gehört auch noch auf die politische Agenda. Weil hier eben nicht nur irgendwelche Staaten miteinander in Konflikte geraten, nicht nur irgendwelche politischen Systeme, sondern dahinter ganze Kulturen und mit ihnen ihre Geschichte, die von vielen absolut unterschätzt wird. Das andere ist für mich aber auch deutlich, wie ich es immer wieder sage, hier handelt es sich um einen Krieg, bei dem ich froh bin, dass das westliche Bündnis so klar von einer Wertegemeinschaft, die mit Freiheit, mit Rechtsstaatlichkeit, auch mit sozialer Gerechtigkeit und auch mit Marktwirtschaft zusammenhängt, die an sich wert ist, verteidigt zu werden. Bei den vielen Auseinandersetzungen, die es jetzt gibt, ob die Ukraine der EU beitreten dürfe und wenn, wann, habe ich immer bisher geantwortet, ohne damit politisch etwas sagen zu wollen. Wir müssen wissen, dass hier die Ukrainer ihren Kopf hinhalten für das, was der Westen mit diesem System von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, würden wir klassischerweise sagen, also Geschwisterlichkeit meint. Und das gehört auch zur Botschaft der katholischen Kirche. Ich will allerdings auch anfügen, die Aufgabe des Papstes ist es ja, die gesamte Weltkirche in den Blick zu nehmen, in ihrer sehr unterschiedlichen Form präsent zu sein. Und er wird damit sicherlich auch die Katholiken verschiedensten Zuschnitts, sei es die römisch-katholischen, so wie ich einer bin und wir hier in Deutschland die meisten, aber auch die ganzen orthodoxen Katholiken, die sogenannt uniert sind, nicht vergessen haben und von daher versuchen, eine Brücke zwischen allen zu bauen, die eben dann auch bedeutet, sie nach Russland zu bauen und vor allen Dingen sie nicht abreißen zu lassen oder kaputt zu machen.
Dann lassen Sie uns doch jetzt zum Abschluss nochmal kurz in die Perspektive gucken. Es gibt ja in Deutschland nicht wenige Stimmen, die sagen, mein Gott, um des lieben Frieden willens müsste es möglicherweise eine Kapitulation der ukrainischen Regierung geben. Auf der anderen Seite liefern wir jetzt möglicherweise schwere Waffen in die Ukraine. Das heißt, mit der Option, der Krieg wird verlängert, es werden wahrscheinlich noch mehr Menschen sterben. Und möglicherweise eskaliert die ganze Situation. Vielleicht provozierend gesagt, was würde Jesus zur Lieferung von schweren Waffen sagen?
Ich habe aus Anlass dieser Auseinandersetzungen vor Wochen noch einmal die Biografie, also die Lebensbeschreibung von Winston Churchill, dem Ministerpräsidenten des britischen Königreichs, gelesen, der genau um diese Zeit, nämlich am 10. Mai 1940, in sein Amt kam, nachdem seine Vorgängerregierungen mit dieser sogenannten Appeasement-Politik vollkommen gescheitert waren und Hitler seinen Angriffskrieg auf Polen und andere Länder begann bzw. fortgesetzt hatte, nachdem er ja schon die Tschechoslowakei und Österreich und so weiter annektiert hatte. Dabei hat er dann 3 Tage später am 13. Mai eine Rede im britischen Unterhaus gehalten, die berühmt geworden ist, weil er allen gesagt hat, er verspreche allen nur Blut, Tränen und Schweiß, also Blood, Tears and Sweat, aber dann auch noch Toil, das heißt große Anstrengungen. Und ich glaube in der Tat, dass wir hier an einer solchen Schwelle gerade stehen, dass es vor allen Dingen auch politisch wahrzunehmen ist, so schrecklich das ist. Es gibt hier eine Zeit größter Anstrengungen, die zu ertragen ist, aber auch von großem Leid, dass wir nicht überspringen und auch nicht durch eine solche mögliche Form pazifistischen Tuns verhindern könnten. Dann würde die Ukraine annektiert und mit ihr würde eine Gewaltfurie über dieses Land kommen, die auch schrecklich ist. Dabei will ich an dieser Stelle überhaupt nicht die eine Gewalt gegen die andere Gewalt aufrechnen, das geht nicht. Und von daher gesehen ist meiner Meinung nach eher die Erinnerung an dieses Wort, dass wir in einer Zeit stehen, in der wir viel leiden, aber auch viele Herausforderungen zu bestehen haben. Da hatte Churchill 1940 ja völlig recht und er stand ziemlich alleine damals damit, auch wieder vor uns haben. Und auf diese Weise möchte ich auf Ihre Frage, ehrlich gesprochen, einfach nicht antworten, weil es eine so schwierige Frage ist, die dieser Komplexität unter dieser Rücksicht nicht gerecht werden kann. Ich bin auf der anderen Seite als Christ immer wieder froh, dass ich mich auf einen Gott beziehen kann, der so absolut gewaltlos ist. Ich muss allerdings diese Botschaft auch als Bischof übersetzen in eine Welt, die eben von viel Gewalt durchzogen ist. Und es gilt immer auch die Perspektive der Opfer bis in die letzten Konsequenzen hinein anzuschauen. Und genau unter einer solchen Rücksicht, meine ich, ist es verantwortungsethisch möglich, so zu argumentieren, wie ich es getan habe. Dass dabei dieser Überhang bleibt im Blick auf das, was Jesus selbst für sich und für uns getan hat, ist dabei unbenommen. Ich habe es vorhin gesagt, jeder von uns, das gilt auch für mich, wird in einer solchen Situation nur schuldig. Ich hoffe aber, dass es vom Ziel her gesehen etwas ist, was Gutes bewirkt.
Über die Frage Glaube in Zeiten des Krieges habe ich mit Franz Josef Oberbeck gesprochen, dem Bischof des Ruhrbistums und dem Militärbischof der Bundesrepublik Deutschland. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Bischof Oberbeck.
Bitte schön, Herr Jessen.
Wir haben in dieser Folge Wolodymyr gehört, den Priester aus Mariupol, der seine Mutter verloren hat, dessen Kirche zerstört worden ist, dessen Gemeinde verstreut ist und dessen Heimatstadt komplett zerbombt worden ist. Und Wolodymyr hat uns gesagt, dass sein Glaube in Zeiten des Krieges stärker geworden ist, dass er fest am Glauben hält und dass ihm der Glaube irgendwo ein Stück weit hilft, über diese Situation hinwegzukommen. Und wir haben Franz Josef Oberbeck gehört, den Bischof des Ruhrbistums und Militärbischof der Bundeswehr, der uns gesagt hat, ganz klar, in Zeiten des Krieges bleibt niemand ohne Schuld. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Kriege, die gerecht sind und die des Friedens willen geführt werden müssen. Und insofern sagt er, seien beispielsweise die Lieferung von schweren Waffen durchaus theologisch vertretbar. Was macht der Krieg mit eurem Glauben? Hat sich da irgendwas verändert? Betet ihr vielleicht mehr oder habt ihr euch endgültig von Gott abgewandt? Wenn ihr dazu was sagen oder schreiben wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns schreibt an ukraine@funkemedien.de. An die Adresse könnt ihr auch eure Fragen schicken, die ihr habt, entweder an mich persönlich oder insgesamt zur Situation. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt unserem Podcast in eurer liebsten Podcast-App und empfiehlt den Podcast gerne euren Freunden und eurer Familie. Nächste Woche wollen wir sprechen über das Thema Journalismus im Krieg. Auch ein breites Spannungsfeld, denn dieser Krieg ist einer, wie es ihn sagen wir mal, aus medientheoretischer Sicht sicherlich auch noch nicht gegeben hat. Es ist ein Medienkrieg, es ist ein Propagandakrieg und darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Für heute danke ich euch fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss.
So fühlt sich Krieg an, ein Podcast von Funke und NRZ.